Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Ihr werdet an diesem Wochenende Zeuge, wie Schei und Rauch die Podcast-Charts dominieren werden. Nämlich Raf Alhamdan und meine Wenigkeit Raf. Warum werden wir dominieren?
Weil wir die Besten sind. Schön, dass du da bist, Sascha. Schön, dass du da bist,
ja,
Sascha.
Ja, schön, dass du auch da bist. Und schön, dass noch jemand da ist.
Ja, ich freue mich. Darf ich es sagen?
Tu es.
Darf ich es sagen? Okay, wir haben heute einen Gast bei Schei und Rauch. Es ist also wieder eine Talk-Folge mit einem wirklich großartigen Gast. Das ist die Julia. Mhm. Julia ist Kunsthistorikerin und sie ist, und darüber freue ich mich sehr, ein neues Gesicht im Neusser Stadtrat. Herzlich willkommen, Julia.
Vielen Dank.
Schön, dass wir da sind.
Ich freue mich auch.
Und sie ist nicht in irgendeiner Partei?
Sie ist in einer der besten Parteien.
Sie ist in der Partei.
Nein, das in die Partei.
In die Partei, ja. Sagt man das dann so? Weiß ich
nein.
Nicht. Also sie ist auf jeden Fall Mitglied in die Partei. Ja, das hat es jetzt, glaube ich, auf den Punkt gebracht.
Das hat es auf den Punkt gebracht.
Okay, aber um jetzt nochmal auf meinen Wortwitz vom Anfang zurückzukommen, warum werden wir denn dominieren?
Weil Julia eine sehr interessante Geschichte hat. Julia ist nicht nur Akademikerin, ich glaube, du hast deinen Master in Kunstgeschichte gemacht, ne?
Korrekt.
Und Politikerin, sehr scharfsinnig. Das Besondere an dir ist, du arbeitest ja auch als Domina und ich glaube, dass das etwas ist, was ganz, ganz viele Leute erstmal dazu gebracht hat, sich mit dir auseinanderzusetzen und mit deiner Person.
Vor allem frage ich mich, wie hat es dich in die Partei gebracht? Also wo hast du gesagt, da will ich Mitglied sein?
Ach, mein Mann hat irgendwann mal abends am Tisch gefragt, wollen wir uns anmelden? Und ich habe gesagt, ja okay, warum nicht?
Ach, echt, so spontan war's? Wow.
Und ist er jetzt eifersüchtig, dass du die Stadträtin bist und er nicht, der Stadtrat?
Um Gottes Willen, er unterstützt mich in allem und ich glaube, er ist auch froh drum. Er hat einen Job, der auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ich glaube, das wäre nicht unbedingt für ihn machbar, im Endeffekt auch so viel Zeit für die politische Arbeit zu verwenden.
Ist dir das unangenehm oder ärgert dich das? Hast du vielleicht sogar das Gefühl, dass du auf diesen Domina-Beruf reduziert wirst?
Manchmal habe ich dieses Gefühl. Auf der anderen Seite, wenn Leute mich etwas besser kennenlernen, stellen sie fest, dass man mit mir auch über andere Themen reden kann. Klar, es ist exotisch. Und deswegen wollen Leute halt direkt von der Quelle wissen, wie es dann wirklich ist und nicht nur, was geläufige Sender ab 22 Uhr mal zeigen, ob das so stimmt halt.
Da, ich wollte jetzt nicht direkt am Anfang eine kritische Frage stellen, aber bist du nicht sogar sehr, ja das klingt jetzt komisch, plakativ als Domina auf dem Wahlplakat drauf gewesen?
Ich bin als Superheldin auf dem Plakat eigentlich und gar nicht als Domina. Ich habe weder eine Peitsche noch sonst irgendwelche Attribute.
Dann habe ich vielleicht falsch vor Augen gehabt. Das kann natürlich sein.
Ihr habt es auf jeden Fall von der Partei sehr gut verkauft. Aber das Spannende ist ja, tatsächlich darüber zu reden und mit ganz vielen Vorurteilen oder auch mit so einem falschen Bild aufzuräumen. Denn es fängt ja schon damit an, dass Leute den Unterschied oder nicht wissen, dass eine Domina nicht eine Prostituierte ist.
Das stimmt definitiv nicht. Leider Gottes werden wir trotzdem von den offiziellen Stellen zu Prostituierten gerechnet.
Ist das so?
Ja.
Ach krass, das heißt jetzt auch in der Corona-Krise dürften Dominas so nicht arbeiten.
Genau, obwohl das definitiv nichts mit der üblichen Arbeit in der Prostitution zu tun hat.
Ist das dann mit einer Peitschenlänge Abstand?
Die gibt es auch in unterschiedlichen Längen, durchaus. Seine Bude kann schon 5 Meter sein.
Jetzt hast du eben erzählt, diese Entscheidung in die Partei einzutreten war sehr spontan. Wie war denn der Punkt, wo du gesagt hast, Domina, mache ich?
Viele werden wahrscheinlich das für ein Märchen halten, aber ich war ungefähr wahrscheinlich 12 Jahre alt und so. Und da habe ich einen Artikel in Cosmopolitan von meiner Mutter gefunden, wo etwas über Dominas drin stand. Mhm. Als ich natürlich nicht zu Hause war, ne, so heimlich drin, durchgeblättert, durchgelesen.
Komm, früher hat man die Playboys von dem Vater geklaut, aber jetzt...
Was? Mein Vater hat sowas nicht gelesen.
Ja, meiner auch nicht.
Nein.
Ob es dann gut ist, das weiß ich nicht. Ob man oder ob es eher eine Abweichung ist. Davon haben sie noch egal.
Also du hast die Cosmopolitan von deiner Mutter geklaut.
Und ich dachte, wow, das klingt doch toll, das will ich doch machen.
Wie nennst du die Kunden?
Kunden.
Ach tatsächlich, Kunden. Okay.
Ich dachte, Gäste kann man auch sagen, weil Gäste im Hause.
Ach, kommen die zu dir?
Nein, nicht zu mir nach Hause, um Gottes Willen, aber in eine Location, wo man entsprechend auch die Möbel hat. Ne? Man braucht ja gelegentlich auch spezielle Ausstattung, je nachdem, was für ein Szenario man realisieren möchte. Mhm. Ob man dann einen Flaschenzug hat, Strafbock, Andreaskreuz, Käfige, was auch immer.
Wow.
Ist natürlich von Vorteil. Gut, es gibt auch gewisse Spielarten, wo es überhaupt nicht vonnöten ist oder wenn man gut fesseln kann, braucht man auch nur ein bisschen Seil unter einen Tisch. Dann kann es auch schon ausreichen für
sehr gut
spannende Dinge. Aber ja, deswegen, nicht jeder ist auch Sklave eben. Es gibt Leute, die einfach nur mal sohistisch sind.
Mhm. Ja, was ist da der Unterschied?
Sie mögen Schmerz, verschiedene Art. Also Schmerz ist ja auch nicht gleich Schmerz. Je nachdem, womit man auch Schmerz hinzufügt, können sie, ne, manche sagen, oh, geschlagen werden ist großartig. Andere sagen, oh, bitte geh mir weg damit. Ich mag ja Strom. Ne?
Mhm. Ach krass,
oh,
okay.
Wow.
Ja. Also, ne? Ja. Zwei vollkommen unterschiedliche Dinge, obwohl beides wehtut.
Mhm. Gibt es ganz skurrile Dinge, wo du sagst, das ist etwas, was besonders häufig irgendwie sich gewünscht wird und das ist vielleicht etwas, was die Leute gar nicht so wissen?
Ja gut, ich weiß nicht, was Leute im Endeffekt wissen und was nicht. Letztens war jemand sehr verwundert, dass Leute gerne Gasmasken tragen, wo ich mir dachte, das ist doch mit das Normalste der Welt.
Vor allem aktuell.
Ja, richtig. Wieso?
Aber das ist super, ja. Ich meine, so schützt du dich.
Wenn sie auch einer anzieht, ist da alles safe. Das ist auf jeden Fall.
Ich stehe nicht so drauf. Also auf Masken. Ja, auch allgemein. Gut, jetzt muss es halt nun mal sein aktuell. Kommt man nicht drum rum, aber es gibt ja auch andere Kolleginnen oder halt Bekannte von mir, die selber auch auf Masken stehen und das ganz toll finden, die zu tragen. Ich finde das Gefühl eher unangenehm.
Hast du gewissermaßen Beziehungen zu Kunden, die vielleicht immer wieder kommen? Ich will jetzt nicht gleich von Freundschaft sprechen, aber gibt es diese Art von Verbindung zu deinen Leuten?
Sicherlich zu manchen, die man schon seit einigen Jahren kennt oder wo man sich davor, danach über gewisse Dinge unterhält und auch ein bisschen was von privaten Sachen weiß. Mhm. Klar, man entwickelt ja zwischenmenschliche Beziehungen,
ja,
wie auch immer man die benennen mag, aber ja, selbstverständlich.
Ich hab mir mal von anderen Dominas so das ein oder andere Interview mal durchgelesen. Sehr oft kommt es vor, dass sehr mächtige Männer wie Manager oder auch Promis vorbeikommen. Du musst jetzt keine Namen nennen, aber kommt das bei dir vor oder hattest du das schon mal? Du kannst natürlich gerne Namen nennen.
Keine, die ich erkannt hätte, sagen wir mal so. Vielleicht waren sie auch prominent, was weiß ich.
Ah, okay, aber.
Aber ich bin da jetzt nicht so interessiert. Ja.
Aber stimmt das Klischee, dass es besonders starke, taffe Männer sind?
Für mich stimmt das überhaupt nicht. Das ist komplett durch die Gesellschaft durch. Mhm. Also Menschen, die viel Geld haben, Menschen, die wenig Geld haben und Menschen, die gebildet sind, Menschen, die ganz einfache Jobs ausüben. Alles. Also,
ja gut, sexuelle Neigung ist ja ohnehin auch nicht mit Beruf, Herkunft oder Grad irgendwie zu bemessen oder zu vergleichen.
Ja, aber deswegen auch nicht mit dem Job, mit sonstigen Ausstattungen im Leben, ob man viel Geld oder wenig tollen Job oder nicht. Ne? Eben ist halt so.
Ja.
Ist wie mit Homosexualität. Ich vergleiche das auch gerne mit Homosexualität eben. Ja. Das sucht man sich ja auch nicht aus.
Ja, richtig.
Und aber es ist auch keine Krankheit.
Genau, aber ich würde behaupten, Homosexualität ist in unserer Gesellschaft eher akzeptiert als, ich sag jetzt mal, besondere Beziehungen, wie du sie zum Beispiel mit deinen Kunden hast, weil letztendlich, und das ist das, was ich halt nicht verstehe, wenn zwei Menschen sich über etwas einig sind oder etwas machen möchten, habe ich den Eindruck, dass dann alles drumherum gleich so ein Urteil fällen will und ich denke mir, warum? Also ich beurteile ja auch nicht, auch wenn das jetzt nicht mein Ding ist, Mehrehen zum Beispiel. Ich sehe da überhaupt keinen Profit. Aber wenn zwei Menschen damit okay sind und sie von alleine auf sagen, okay, wir möchten das und es ist okay für mich oder auch nicht monogame Beziehungen, warum sollte das ein Problem sein?
Gut, nicht monogame Beziehungen stoßen ja auch, glaube ich, in unserer Gesellschaft auf Kritik oder Unverständnis gelegentlich oder halt offene Beziehungen oder wie auch immer Polyamorie. Und in meinem Bereich, gut, erstmal klingt sofort so Negatives an, von wegen käufliche Liebe, wie kann man sowas denn verkaufen und das ist ja nicht in Ordnung und soll vielleicht am besten ganz verboten werden, weil ne, das ist ja unmoralisch. Erster Punkt. Egal, wie man dazu steht. Aber Verbote haben noch nie was geholfen. Siehe Prohibition in Amerika.
Ja, richtig.
Was passierte? nichts Gutes.
Ja.
Und am Ende hat Mafia gewonnen.
Ja.
Und das wird in dem Bereich genauso sein. Ne? Das älteste Gewerbe der Welt ist nicht umsonst das älteste. Zweiter Punkt. Keiner hinterfragt, wenn man zum Beispiel zum Therapeuten, zum Psychologen, was auch immer geht und Geld bezahlt, dass es ja nicht in Ordnung ist. Was soll das? Der kramt da in persönlichen Sachen rum oder zum sonstigen Arzt, der vielleicht ja auch mal, einen Katheter legt.
Ja.
Schlimm sowas. Na, gut, da ist es vielleicht, hat einen medizinischen Grund, aber bei uns hat es ja auch einen psychologischen Grund. Leute haben ein Bedürfnis und das ist vollkommen in Ordnung, weil es ja auch nicht schädlich ist, so ein Bedürfnis zu befriedigen und Menschen danach zu glücklicheren Menschen zu machen, die auch im Alter glücklicher sind, auch vielleicht in ihren Beziehungen danach glücklicher sind und entspannter sind. Also.
Das wollte ich gerade sagen. Entschuldige, Sascha, dass ich dich da wieder abwürgen muss, aber es ist einfach viel zu spannend. Das wollte
apropos
ich gerade,
würgen.
Das wollte ich sagen.
Bravo.
Glaubst du,
diese Übergänge.
Glaubst du, dass du vielleicht der Grund bist, warum Ehen vielleicht noch funktionieren?
Das kann sicherlich sein. Ich hoffe, ich bin nie der Grund, warum Ehen zerbrochen oder zerbrechen oder zerbrochen sind. Aber ja, kann ich mir gut vorstellen, weil eben nicht immer beide Partner auf sowas stehen. Mhm. Gut, manche trauen sich das gar nicht, auch wenn man den Partner schon länger kennt, das überhaupt anzusprechen.
Mhm.
Oder eben die Neigungen passen nicht zusammen, weil wie gesagt, auch SM ist enorm vielfältig. Und wenn jemand zum Beispiel auf TV steht, sprich halt eine Feminisierung, also dass ein Mann zum Beispiel sich weiblich kleidet, vielleicht steht halt die Partnerin nicht drauf und der möchte das irgendwo ausleben.
Und das ist krass, dass die Leute dir das dann so anvertrauen und wirklich ihr Innerstes eigentlich nach außen kehren und sagen, guck mal, das ist, was ich bin und worauf ich stehe und was ich mir wünsche.
Ja.
Ist auch spannend zu sehen, wie manche sich dafür dann auch schämen oder mich auch fragen, ob es dann in Ordnung ist oder normal ist oder so, wo ich dann auch sie beruhigen möchte oder versuche zu beruhigen, dass es vollkommen okay ist und man überhaupt keinen Grund hat, sich dafür zu schämen.
Jetzt ist ja auch in den letzten Jahren sind ja immer wieder Filme aufgekommen, die so ein bisschen in diese Thematik eingreifen beziehungsweise in diese Richtung gehen. Ne? Dieses,
ich glaube, Shades of Grey.
Genau, aber auch dieses neue Netflix-Ding 365
oder
so. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe drüber gelesen und ich habe so den Eindruck, diese Thematik beschäftigt auch ganz, ganz viele Frauen. Kannst du dir das erklären?
Klar, bei 50 Shades of Grey haben ja einige schon analysiert, das ist Aschenputtel auf aufregend.
Mhm,
und
stimmt,
deswegen, und am Ende wird er auch der brave Ehemann und alles. Also im Endeffekt, nee, das hat aber auch geguckt habe ich es nicht. Ich habe versucht, das zu lesen. Das war so literarisch auf so niedrigem Niveau, dass ich es mir einfach nur nach ein paar hundert Seiten nicht mehr antun konnte. Es tat einfach nur noch weh, mental.
Und ich stehe nicht auf Schmerzen.
Nee, aber das andere ist einfach nur Softporno in ganz schlechter Qualität. Also diese 365 Days oder was auch immer, haben wir geguckt.
Ja.
So, ne, so schön mit meinem Mann abends, hatten wir nichts zu tun. Wir haben praktisch das meiste durchgespult, weil das hatte nichts mit der SM-Thematik zu tun. Es war einfach nur, wie gesagt, billig.
Ich habe mittendrin ausgemacht tatsächlich. Bei mir waren es quasi 150 Days, glaube ich. Also es war wirklich, wir haben es geguckt und ich denke mir so, so einen schlechten Film habe ich wirklich schon lange nicht mehr gesehen und dann ausgemacht. Ja, aber ganz kurz, wenn wir bei verschiedenen Bedürfnissen sind, was sind die in Anführungszeichen, sagen wir mal, für den Durchschnitt unserer Gesellschaft so die komischsten oder in Anführungszeichen verrücktesten Anfragen, die du kriegst, ohne uns jetzt irgendwie, ohne irgendwen in die Ecke stellen zu wollen. Also irgendwas, wo du
merkst du, wie vorsichtig wir sind mit der Art und Weise, wie wir uns ausdrücken?
Nee, weil wir hatten, glaube ich, schon mal über so einen Schwangerschaftsfetisch gesprochen und da habe ich auch gesagt, ich finde es schwierig, weil erstens können die Menschen nichts dafür und zweitens sollen die doch ihren Spaß haben, solange es im Rahmen der Gesetze ist. Also soll da jeder seinen Spaß haben.
Plus,
und
was könnte weiblicher sein als eine schwangere Frau?
So. Okay, und um zur Frage zurückzukommen, gibt es irgendwelche Bedürfnisse, wo du sagst so, wow, das habe ich aber auch noch nicht gehört oder was du auch irgendwie komisch findest in Anführungszeichen, ohne wie gesagt jetzt irgendwen in der Ecke zu stellen?
Na gut, letztens ist zwar nicht mir passiert, aber habe ich halt so mitbekommen, jemand wollte, dass die Session von der Frau in Schwimmflossen durchgeführt wird.
Oh wow.
Ich finde das irgendwie lustig.
Ja, sie waren halt unter Wasser, ne, mit so Masken, so, was halt der Taucherhelm war und so. Ja.
Aber cool, das ist, also wenn du diese Neigung hast, ist doch schön, dass du die Möglichkeit hast, das auszuleben mit jemandem, der sagt, das ist okay für mich. Ich mach das mit, also why not?
Ja, und du förderst die Wirtschaft auch. Weil richtig. Derjenige verdient ja Geld dadurch.
Wirtschaftsförderung wird ganz groß geschrieben bei uns in Deutschland. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber Julia, ich habe mich gefragt, spielst du die Dominanz oder bist du ein dominanter Mensch?
Ich bin vielleicht sogar eher ein sadistischer Mensch, klingt ganz fies, ist aber eigentlich nur eine Neigung und alles passiert entsprechend in diesem Rahmen. Also ich bin weniger Domina, die dann eher bete mich an, sich hinstellt, das ist mir zu langweilig, ist halt nicht so ganz meins. Ich bin ja mehr so jemand, der aktiv irgendwie handeln möchte in diesen Momenten, dann halt eben fesseln, Dinge tun.
Und hast du Grenzen?
Definitiv und das ist auch gut so.
Wo sind die, wenn du die nennen magst?
Erstmal, und das hat jetzt nichts mit irgendwelchen weder Vorurteilen noch mit irgendwie Ablehnung des Ganzen, sondern ich kann mich damit einfach nicht identifizieren. Babyspiele. Also wenn jemand halt ein Baby sein möchte. Ich möchte selber keine Kinder, ich kann mit Kindern nichts anfangen und auch genauso wenig mit Erwachsenen, die Kinder halt so Babys sein wollen in dem Moment. Ich verstehe, warum sie es wollen. Warum? Ich kann das alles, weil es vollkommene Abgabe von jeglicher Verantwortung ist. Ein Baby hat ja keine Verantwortung. Man ist vollkommen frei und hat nur Bedürfnisse, die halt in dem Moment befriedigt werden so, wollen. Man wird dann halt gestreichelt, getätschelt und halt wird gespielt und man ist ja unschuldig, frei und man kann ja ausschalten, die Probleme, den Alltag, alles. Man ist halt in diesem sogenannten Subspace.
Das heißt also, die Leute sehnen sich so ein bisschen nach vollkommener Hingabe, die sie vielleicht bekommen oder Aufmerksamkeit von dir dann in dem Fall. Aber sie mögen es auch, das Gefühl zu haben, ich kann mich jetzt fallen lassen, ich habe gerade keine Verantwortung für überhaupt nichts.
Genau das ist es. Und egal in welcher Form, wenn man sich fesseln lässt, hat man ja auch im Endeffekt keine Verantwortung. Ja. Und mit jemandem passiert dann etwas und man kann sich dagegen nicht wehren. Für manche ist es ja auch ein notwendiger Bestandteil, weil sie, sonst ist es so, mit denen geschieht etwas, was sie in ihrem normalen Alltagsleben sagen würden oder nicht wollen würden, weil sie dafür schämen. Aber jetzt können sie sagen, ich kann aber nichts dafür, ich kann mich ja nicht wehren. Also muss es ja mit mir geschehen, weil ich ja nichts dagegen tun kann. Es ist halt so ganz, ja, mehrschichtige psychologische Prozesse.
Wenn du den Leuten sagst, nee, das mache ich nicht oder jenes mache ich nicht, schämen die sich dafür oder hast du Angst, denen damit irgendwie weh zu tun oder ein falsches Gefühl zu geben oder unterhaltet ihr euch richtig darüber?
Wir unterhalten uns selbstverständlich kurz darüber. Gut, bei manchen, sie können ja auch nicht erwarten, dass man mit allem etwas anfangen kann. Ich hoffe und erwarte auch von Leuten, dass sie zumindest selber auch etwas reflektieren können und dass sie dann verstehen, dass es einfach nur nicht meine Neigung ist. Ich versuche ja auch nur Dinge zu tun, die ich irgendwo ja auch toll finde, weil sonst würde ich einfach etwas verkaufen, wo ich nicht dahinter stehe.
Was gefällt dir denn selbst?
Wollte ich gerade auch fragen.
Was ich halt bisher erwähnt habe, wehtun in jeglichen Formen und Farben. Aber das heißt ja auch nicht, jeder hat seine Grenze woanders. Manche kann man, sage ich mal, blutig schlagen und die sagen noch weiter mehr, 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 wo man ja selber gucken muss. Na, man muss ja auch in der Rolle aufpassen, dass Leute nicht mehr wollen, als sie vertragen können. Ja.
Musst du schon mal der Arzt kommen?
Nein, um Gottes Willen. Also, zum
den
Glück
hab
ist
ich
es. Zum Glück ist es nie so weit gekommen. Gut, manche, ich habe halt auch die Geschichte mitbekommen, selber nicht erlebt, zum Glück, wo einige dann lieber zu uns kommen und nicht zum Arzt.
Ach,
also
echt?
Zu Domina, weil sie sich dann schämen, weil sie Dinge mit sich getan haben, die nicht sinnvoll waren.
Das heißt,
und dann sagen, bitte entferne das.
Ah, okay. Ja, die schämen sich dann zum Arzt zu gehen. Ne?
Ja. Und so nach dem Motto, der wird das nicht verstehen, aber da kriege ich halt Verständnis dafür, was ich da getan habe.
Wenn sich jetzt jemand eine Flasche irgendwie in den Hintern schiebt oder sowas. Solche
so
Sachen.
Etwa, genau.
Ja, okay.
Genau.
Wow.
Wo ich mal dann sagen würde, auf der einen Seite tut er mir natürlich leid, aber ne, ich würde, wie gesagt, mir zum Glück nicht passiert, würde sagen, sorry, wenn ich vor allem denjenigen nicht kenne, ich mache das nicht, ja, weil die, das kann ich nicht verantworten. Ich bin nun mal kein Arzt und wenn da etwas richtig schief geht, dann war es niemandem geholfen.
Ja. Ja. Hast du auch manchmal, wenn wir schon bei Neigungen sind, Leute, die einfach nur zum Quatschen kommen? Das habe ich auch schon öfters mal von, ich glaube, Interviews mit Prostituierten gehört, dass die einfach nur vorbeikommen und quatschen, mehr nicht.
Also während der Session quatschen passierte schon, aber da passierte trotzdem noch mehr. Also nur quatschen habe ich, glaube ich, bisher tatsächlich noch nicht gehabt. Aber ist halt was anderes eben als normaler Bereich.
Hast du weibliche Kundschaft?
Manchmal, sehr selten. Wenn, dann eher Pärchen. Mhm. Gut, ich bin ja auch, ich sag mal, ein bisschen privat auch in der Szene unterwegs. Da kenne ich auch einige Frauen. Es gibt ja auch Frauen, die eben bi sind oder allgemein, wo es halt mehr nicht um irgendwelche sexuellen Sachen geht, sondern wirklich nur um das Gefühl. Mhm. Und wenn jemand gut fesseln kann zum Beispiel, klar, dann ist der Frau auch egal, ob es ein Mann oder eine Frau macht. Hauptsache, das wird am Ende halt für sie schön.
Hat schon mal jemand geweint während einer Session, nennt ihr das?
Ja, Session. Ja. Einige Male schon. Ach, ich wollte sogar sagen, ich hatte sogar auch homosexuelle Männer als Kunden.
Ah, okay, das finde ich spannend. Warum suchen die sich keinen männlichen Domina? Ich glaube, man nennt sie Master.
Dom,
okay. Dom,
kann man sagen.
Dom.
Oder Dominus.
Dominus. Das hört sich gut. Dominus. Ist das nicht irgendeine Schokolade oder verwechsel ich das gerade?
Noch nie gehört.
Warum gehen denn homosexuelle Männer nicht zu einem Mann? Weil vielleicht diese Domina- oder Domino-Arbeit nicht unbedingt was mit ihrer Neigung zu einem bestimmten Geschlecht hat? Ist das das?
Erstens kann das der Grund sein. Zweiter Grund ist es auch schwierig, einen Mann zu finden, weil meistens sind es doch eher Frauen, die diesen Job ausüben. Mhm. Obwohl es immer mehr Männer halt dazukommen, aber bisher schon doch schwieriger zu finden. Mhm. Und noch ein Grund kann sein, dass es für sie vielleicht auch mehr wie Fremdgehen sich anfühlt. Es kann alles sein.
Stimmt, ja. Warum weinen sie? Welche Situationen gibt es, dass man da weint? Aus Schmerz, vielleicht aber auch, weil ihr redet? Was ist da der Hintergrund?
Ganz unterschiedlich. Klar, auch weil es sehr weh tut.
Mhm.
Kann durchaus passieren. Oder wenn man das Gefühl hat, dass man halt diese Ohnmacht erlebt. Halt nicht aus der Situation rauszukommen, was man natürlich auch möchte.
Ja.
Aber in dem Moment ist es halt auch gewisserweise halt Angst und ja, viele Gefühle.
Hat schon mal jemand mittendrin abgebrochen und dir gesagt, ich will nicht mehr?
Ey, das wollte ich auch gerade fragen.
Ja, das ist, weil Sascha und ich denken gleich.
Hast du schon mal eine Session abgebrochen oder der Gast?
Ja, ist schon mal passiert. Gut, ganz abgebrochen, glaube ich, äußerst selten, vielleicht einmal, zweimal. Manchmal aber sagen sie so, ich kann dieses, was ich mir gewünscht habe, nicht mehr. Dann schaut man, was man halt alternativ machen kann, zum Beispiel.
Du hast da immer ein paar Ideen parat.
Ja, selbstverständlich. Man muss immer gut vorbereitet sein.
Hat auch viel mit Kreativität wahrscheinlich zu tun,
absolut.
Oder?
Absolut. Also der Job wird auch nie langweilig, weil eben ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen an einen herantreten und man taucht in verschiedene Welten, also in die persönlichen Universen ein und deswegen ist es halt immer jeden Tag was Neues.
Krass.
Ich würde gerne ein paar Fragen stellen, die wir zugeschickt gekriegt haben, Sascha.
Ja.
Julia, wir haben ein paar Fragen gekriegt, die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Eine Frage ist zum Beispiel, musst du manchmal ein Lachen unterdrücken bei einer Session oder kommt das gar nicht dazu, dass du überhaupt lachen musst?
Musste ich tatsächlich noch nie, weil ich... Also manche finden halt gewisse Dinge einfach nur lustig oder lächerlich oder was auch immer. Also schmunzeln. Ich gehe nicht zum Lachen in den Keller. Und wenn irgendwas in der Session halt passiert, dass man so ein bisschen lächelt, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber dass ich so wirklich so einen Lachenfall, so einen Lachkrampf gekriegt hätte, weil irgendwas passiert wäre oder ich mich dann über denjenigen lustig gemacht hätte, bisher nicht.
Das ist dir noch nicht passiert, okay.
Hast du eine Domina-Stimme? Sorry, wenn wir kurz die Community-Fragen abbrechen mussten, aber das gehört für mich irgendwie zum Lachen dazu.
Vielleicht habe ich die gerade eingeschaltet.
Also ich weiß es nicht. Dass du irgendwie strenger redest oder irgendwie so ein bisschen gedrückt redest oder sowas ähnliches?
Schwer zu sagen. Also einmal habe ich wiederum bei einer Kollegin gemerkt, wo für eine für ein Fetischinterview halt aufgenommen wurde, dass sie dann sofort, als sie vor der Kamera war, diese Domina-Stimme eingeschaltet hat.
Ah, okay.
Also die bestimmte Art auch zu reden. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob es bei mir der Fall ist. Also es ist sehr schwer, das selbst zu reflektieren.
Wir buchen dich einfach mal, dann werden wir es herausfinden.
Ich sehe aber gut überlegen, Folge, was du dir wünschst. Es kann wie dem, der sich das wünscht.
Ich werde ganz nervös gerade.
Ich merke schon. Ich habe hier noch eine Frage, die ich auch sehr interessant finde. Wendest du dein Wissen über die Kraft der Dominanz auch in deinem alltäglichen Leben ein?
Nicht bewusst. Also ich bin ja nun mal eine ganz normale Domina und keine Zauberin, Künstlerin, was auch immer. Und nur auf dem Plakat bin ich als Jean Grey zu sehen. Jean Grey hätte es wahrscheinlich gekonnt. Ich besitze keine Mutantenkräfte. Also ich weiß nicht, ob es bewusst ankommt. Gut, man versucht sich entsprechend zu geben, aber ich greife eher auf meine sonstige Person zurück, sage ich mal. Ich bin stolz auf meine Bildung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das kann man
und
sein.
Und das versuche ich natürlich auch mit hineinfließen zu lassen, wenn ich mich mit Menschen unterhalte.
Ja.
Aber mehr ist es nicht. Klar, man schminkt sich, man sieht sich vielleicht etwas ansprechender an, wenn man von jemandem was möchte. Mhm. Man hat ja auch Studien gemacht, dass attraktive Menschen tatsächlich positiver eingeschätzt werden, grundsätzlich.
Das stimmt. Und sie sind durchschnittlich erfolgreicher.
Ja.
Das ist schon
genau
Wahnsinn.
Genau dadurch.
Ja.
Und natürlich wendet man das an, wenn man es weiß, aber mir auch nicht.
Ja. Wie sind hat es Reaktionen von deinen künftigen Ratskollegen eigentlich auf dich gegeben? Ist da irgendwas an dich herangetragen worden?
Ja, viele wollten Fraktionsgespräche führen.
Aber die beste Antwort, die ich dir geben könnte.
Aber mir bisher jetzt nichts, was außergewöhnlich wäre ansonsten in so einer Situation. Also bisher ganz normal, wie es auch ansonsten üblich ist, würde ich mal behaupten.
Wie ist das denn auf Partys? Was ist mehr Thema, wenn du mit jemandem, weiß ich nicht, mit einem Bierchen am Tisch stehst oder sitzt? Ist es die Partei oder Domina?
Hui. Normalerweise gehe ich ja so in die Gothic-Clubs aus und da wissen meistens Leute weder von dem anderen von dem einen noch von dem anderen. Und mit Bekannten, die Partei ist ja jetzt erst frisch dazugekommen, sage ich mal, zumindest der Erfolg, weil davor war es einfach nur ein Parteiausweis in der Schublade und viel ist da einige Jahre gar nicht passiert. Weiß ich nicht. Manchmal sind es halt so. Ich weiß nicht, ob es Zufälle gibt, aber manchmal gibt es die anscheinend. Und deswegen kam es vielleicht jetzt auch dazu, dass ich diese Ratsarbeit machen darf.
Ich glaube tatsächlich, dass die Partei, vor allem mit so einem Sonnemann, der ja ehemaliger Titanic-Chefredakteur, der ja im EU-Parlament sitzt, ein verdammt kluger Mann, der Sachen tatsächlich so krass auf den Punkt bringen kann.
Ja, ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass mehr Menschen, als wir glauben, die Partei auch wirklich ernst nehmen und verstehen, Sarkasmus ist nicht sich über etwas lustig machen, sondern es geht viel eher darum, der Politik und den Leuten viel eher so ein bisschen den Spiegel vors Gesicht zu halten. So empfinde ich zumindest die Arbeit die Partei.
Absolut.
So ist es. Und Herr Sonneborn und auch Nico Semsrott, der Demotivationstrainer, ist wunderbar. Und gut, sie haben, glaube ich, unterschiedlichen Humor, zumindest so wie sie Dinge darstellen, auch in ihren Programmen, im Fernsehen und so, sind schon ganz unterschiedlich, aber immer auf der intellektuellen Ebene, sage ich mal. Also zumindest sehr stark. Also wenn man auch bestimmte Pressemitteilungen von Herrn Sonneborn liest,
da
merkt man, du musst noch eine Ebene dazu denken, um zu verstehen, was wirklich gemeint ist. Zum Beispiel, ne, wo er letztens gesagt hat, am Ende, mein Ehrenwort. Womit assoziiert man das? So sagen es Politiker. Aber was meinen sie damit? Dass es vielleicht ja gar nicht eintritt.
Ja,
im Endeffekt.
Ja, richtig.
Und damit spielt er.
Ja.
Er spielt halt mit dieser Rhetorik. Aber da muss man schon, wie gesagt, darf man nicht nur das lesen, sondern zwischen den Zeilen.
Ja.
Nicht nur das, was da steht.
Tatsächlich habe ich dazu auch eine passende Frage von einem Chai- und Rauchhörer gekriegt. Moment, ich suche sie eben. Sascha, das muss dann geschnitten werden hier.
Ja.
Wo war es denn?
Ich kann auch währenddessen noch schnell eine Frage stellen.
Ja, mach das.
Wo siehst du dich politisch in 5 Jahren? Oder wo würdest du dich wünschen, wo du stehst? Wo würdest du wünschen, wo du in 5 Jahren stehst? So ist es deutsch. Mein Gott, es ist spät.
Heute ist schwer mit uns beiden, ja, ne? Ich weiß auch nicht, was los war.
Gut, irgendwann mal gibt es Bundestagswahlen, irgendwann mal gibt es auch Landtagswahlen.
Irgendwann hört Angela Merkel auf, Bundeskanzlerin zu sein.
Ey, wie krass wäre das?
Ja. Ich glaube, dass dieser Job wirklich viel, viel, viel zu anspruchsvoll ist, dass ich mir das zutrauen würde. Aktuell, also ich meine.
Aktuell, aber wer weiß.
Man weiß nie. Aber grundsätzlich, ich weiß auch nicht, ob ich wirklich so 20 Stunden am Tag arbeiten möchte, so für. So 5 bis 10 Jahre.
Ja, für sehr wenig Geld.
Je nachdem, wie es läuft.
Das stimmt.
Wirklich, wenn man so Vorstände von irgendwelchen Unternehmen dann als Beispiel nimmt, ja, das ist nicht viel Geld, was sie bekommt für das, was sie leistet.
Absolut. Ja. Die Frau hat die Welt mehrfach gerettet, glaube ich.
Ich muss erstmal schauen, wie es jetzt mit der realen politischen Arbeit läuft, wie ich eben mit den bestimmten Prozessen klarkomme, ob es mir überhaupt gefällt, auf diese Art und Weise etwas zu gestalten, weil demokratische Prozesse sind großartig, aber auch langwierig und mühsam.
Total.
Und wie gut es dann funktioniert, wenn man selber in diesem System arbeitet, muss ich halt schauen, wie es dann bei mir ist. Und vielleicht gibt es dann halt einen Aufstieg.
Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten.
Auf jeden Fall.
Eine Frage noch von einem Hörer. Was sagst du, möchtest du künftig angehen? Was sind so deine Themen?
Ganz, ganz wichtig ist mir die Wiederbelebung von Neuss, würde ich das nennen. Die Innenstadt stirbt aus und das ist sehr, sehr traurig mit anzuschauen.
Ich habe aber tatsächlich eher die Hoffnung gehabt, dass du in diesen Stadtrat gehst und eben über Themen sprichst wie Toleranz. Ich glaube, da bist du ein guter Ansprechpartner. Ich glaube auch, und das hast du aber schon erwähnt, ich glaube auch, dass Integration bei dir auf dem Plan steht. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie es sein wird für dich, im Stadtrat zu arbeiten. Im Übrigen jetzt mit einem Stadtrat, der sehr jung ist. Ich habe das tatsächlich mal ein bisschen zusammengefasst. Es gibt, ich glaube, 6, 7, 8 Leute, junge Leute von der CDU, aber auch von der SPD, von den Grünen und auch aktiv für Neuss. Das sind alles Leute, die 1990 geboren wurden, 1994, 91er Jahrgang ist dabei, 92er Jahrgang dabei, 89er Jahrgang.
Echt? Also ganz CDU auch, wirklich?
Auch von der CDU, das ist tatsächlich, Natalie Goldkamp von der CDU ist eine Bankkauffrau, ein junges Mädel aus Neuss.
Krass.
Also diese jungen Frauen sind scheinbar in vielen verschiedenen Parteien und du wirst tatsächlich, das sind deine Kolleginnen, in ein paar Wochen im Prinzip, wenn es losgeht für euch. Wie ist das so für dich, zu wissen, mit so vielen jungen Frauen noch zusammenzuarbeiten?
Das freut mich sehr. Ich freue mich auch, sie dann endlich mal kennenzulernen, weil bisher weiß ich ja im Endeffekt kaum, mit wem ich da zusammensitzen werde. Mhm. Und ich hoffe, das wird dann dementsprechend auch einfacher sein, dass man auf derselben Wellenlänge ist. Auch im Endeffekt, egal aus welcher Partei man kommt, dass man gemeinsame Ziele finden wird. Und das Wichtigste im Endeffekt ist ja, Neuss besser, schöner, angenehmer, attraktiver zu machen. Mhm. Und darum geht's im Endeffekt. Und da sollten ja hoffentlich alle, vor allem auch jüngere Menschen, daran interessiert sein.
Ja.
Na, wo geht man denn Neuss aus? Was macht man als jüngerer Mensch in Neuss? Nichts, man fährt nach Düsseldorf. Und das ist ja, was ich ändern möchte. Klar, Integration, da sind alles Themen, die mit hineinspielen. Mhm. Klar, wenn man auch mehr integrierte Menschen hat, die auch daran sich beteiligen wollen, etwas in der Stadt aufzuziehen, irgendwelche Events zu machen etc., dann umso besser.
Ja.
Wo wir jetzt gerade eben darüber gesprochen haben, worauf du dich so ein bisschen freust und was du vorhast politisch. Wir als Journalist sitzen ja immer mal wieder bei so Sitzungen, die sind oft trocken.
Aber in Neuss, gibt es gute Schnittchen bei der Ratssitzung, das weiß ich, ja, ist wirklich so.
Mega.
Du siehst nämlich
meistens
ganzen
auch gute Kekse.
Nee, wirklich auch so gute Schnittchen und dann, wir sitzen halt im Pressebereich, wenn der Neusser Rat tagt und dann siehst du so die Reihe vor uns, so steht auf, laufen immer mal wieder raus, holen sich neues Essen, holen sich ein paar Trauben, ein bisschen Obst, ein bisschen Kaffee und so, also denen geht es schon gut im Neusser Rat.
Großartig.
So wird also das Geld verschwendet. Das ist schon der erste, was einsparen.
Ich glaube nicht, ob es mir Beliebtheit bringt.
Ich glaube tatsächlich, du wirst sogar sehr beliebt sein. Das glaube ich wirklich, weil die Leute gucken jetzt doch schon ein bisschen anders auf den Stadtrat. Und ich merke auch, ich habe Freunde, die keine Ahnung von politischen Prozessen, von politischen Gremien haben. Und als wir dann über das ganze Thema gesprochen haben und auch über die Partei gesprochen haben, haben die erstmal angefangen zu realisieren, wie so ein Prozess also abläuft. Ne? Also, dass das erst in Ausschüsse geht, dass letztendlich der Rat bestimmt, was verabschiedet wird, was durchgeht und so. Und ich glaube, wenn Leute sich mit dir auseinandersetzen und sich dann mit der politischen Arbeit in Neuss beschäftigen und sei es nur erstmal recht oberflächlich, hast du schon mehr getan als ganz, ganz viele Politiker, die schon seit Jahren in diesem Gremium sitzen.
Und zwar ohne etwas zu tun, nur ja. Über eben
das ist so.
Über ein einziges Wort Domina, unfassbar.
Ja, das ist wirklich so. Und Entschuldigung.
Ja, um nochmal ganz kurz zu der Frage zurückzukommen, gibt es dann irgendwas, worauf du dich so gar nicht freust oder wo du sagst, boah, das könnte aber auch ein Riesenstück Arbeit werden?
Auf das ich keinen Bock habe.
Ja, kein Bock ist jetzt sehr hart, aber...
Ich weiß im Endeffekt noch gar nicht, was auf mich zukommt, deswegen ist es für mich schwierig, einen Spruch, was ich dann aus dem Russischen übersetze, dass man kein Fell von einem noch nicht erschossenen Bären teilen sollte. Ja. Und so ist es nun
mal. Das hört sich wirklich sehr russisch an.
Aber vielleicht hast du irgendwelche Erwartungen oder sowas, kann ja sein.
Aber dementsprechend kann ich jetzt keine Aufgaben jetzt teilen, meinen, was sein wird, etc. Ich habe Angst, dass man sich nicht einigt wird und dass man Dinge zerredet und zu Tode diskutiert, ohne dass was geschieht. Oder dass Dinge halt nicht in die Richtung laufen, wo ich dann frustriert sein werde.
Hast du schon darüber nachgedacht, wie das für dich sein wird, zum Beispiel auch mit der AfD zusammenzuarbeiten? Denn die sitzt ja auch letztendlich im Stadtrat.
Naja gut, aber sie arbeitet mit niemandem zusammen. Sie ist ja die absolute Opposition. Die will ja eigentlich keine konstruktive Arbeit leisten, ist daran nicht interessiert, sagt sie ja auch auf anderen Ebenen
ja.
In der Politik, ne? Nicht nur in so kleinen,
ja.
Sondern auch auf der Bundesebene. Sie wollen zerstören, sie wollen ja nichts Konstruktives machen, gestalten, sondern einfach nur Angst, Unfrieden stiften und deswegen... Glaube ich nicht, dass da irgendwie sich irgendwie die Wege kreuzen werden bei uns.
Also ihr werdet zumindest zusammen im Stadtrat sitzen.
Ja,
das
wir
ist
werden
schon mal
sitzen.
Klar.
Ja, aber
wie im Bus oder so.
Aber damit wird's. Und mein Problem ist ja auch, diese Partei wird so oft erwähnt und Nachrichten und Demos. So Demo für die Künstler- und Kulturszene. 2 Minuten. Krawall auf der Treppe vom Reichstag, 30 Minuten. Warum gibt man so viel Platz, so viel Aufmerksamkeit diesen Menschen? Also jede Werbung ist gut und sie nutzen das.
Ja.
Und die Medien machen mit und ich möchte nicht mitmachen. Also wollen wir aufhören, darüber zu reden.
Ja, interessante Einstellung.
Ja. Dahinter steckt ja hoffentlich der Gedanke der Aufklärung, dass das halt nicht richtig ist, was da passiert. Die Frage ist, ob es auch jedes Medium macht.
Aber seien wir ehrlich, wir wissen natürlich, gerade wenn wir jetzt so in Richtung Online-Journalismus gucken, Klicks bringen Quote, Klicks bringen Geld und wir wissen, aufreibende Themen bringen nun einmal eine Reichweite und das ist nun mal auch alles, was mit der AfD zu tun hat, leider Gottes.
Wobei, Menschen, Tiere, Sensationen.
Stimmt, und auf Tierfotos keine Welpen. Welpen werden auch gerne geklickt. Welpen und AfD, da zeigt sich, wie zerrissen diese Gesellschaft scheinbar ist. Aber ich habe schon den
Kaninchen,
Eindruck...
Kaninchen, sagt Nico Semsrott. Wenn, ja genau, ein kleines süßes Kaninchen. Zeigt er immer, wenn etwas traurig ist und er aufmuntern möchte.
Aber tatsächlich glaube ich auch, dass es ein bisschen weniger wird mit der AfD, weil diese Partei nach einigen Jahren ja auch langsam an, ich sage jetzt mal, Aufregung und Spannung verliert. Das zeigt sich ja auch momentan in den Zahlen. Gerade bei der Kommunalwahl hat die deutlich verloren.
Und sich auch selbst demaskiert, gefühlt von Woche zu Woche. Also einer nach dem anderen geht oder fliegt raus, weil er einfach Sachen sagt, wo ich mir denke, Digga, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her.
Ja. Hast du Angst? Ganz ehrlich, hast du Angst davor, dich vor diesen ganzen Politikern beweisen zu müssen, dass sie dich vielleicht gar nicht ernst nehmen?
Das eher weniger. Ich habe definitiv und ganz ehrlich Angst, mich irgendwie zu blamieren, weil ich eben diese ganzen Gepflogenheiten nicht kenne. Und ich schwimme halt gerade so im fremden Teich dann. Und deswegen habe ich schon gewisse Befürchtungen. Und vor allem, weil das immer so wiederholt wird, dass ja ich alles ändern kann und wie wichtig das ist, dass ich jetzt da bin. Mhm. Es ja bürdet schon auch eine gewisse Last und mir dann auf und
Erfolgsverantwortung.
Genau. Mhm. Und deswegen, also so, ich bin von der Partei. Also bisher war die Partei, viele dachten zumindest, dass sie das sei, eine Spaßpartei. Also, Leute, entspannt euch mal bitte und lasst mal langsam angehen. Also.
Ja. Aber ich glaube, wir zumindest für uns können dir, glaube ich, die Angst nehmen, weil die Politik, das haben wir schon sehr oft hier festgestellt in dem Podcast, braucht Typen.
Ja.
Und du bist auf jeden Fall einer. Also ich
habe auch
noch
gar nicht so sehr mit dem Beruf zu tun.
Nö,
eigentlich.
Absolut nicht. Ich habe noch nie mit so einem coolen Politiker gesprochen bisher.
Vielen Dank. Liegt vielleicht daran, dass ich, wie gesagt, noch nicht so eingefleischte vielleicht. Politikerin bisher bin.
Nein, weißt du, woran das liegt?
Ich habe Angst, das kann ja einen verändern.
Ja, vielleicht gibst du in 2 Jahren dann auch Antworten, die keine sind.
Das ja,
kann
ja
sein.
Weißt du, was
dann
das
sollte man
ist?
Mir die Zunge rausschneiden, um Gottes Willen.
Ich glaube, also ich kann jetzt erstmal von mir sprechen. Ich finde, du, weiß nicht, du hast was sehr Glaubwürdiges an dir. Also das ist so sehr, du tust nicht so, als seist du jemand, der du nicht bist. Und das strahlst du, finde ich, richtig aus. Du bist absolut glaubwürdig und Menschen spüren das. Das ist wirklich so. Menschen spüren das. Und es ist nicht grundlos so, dass Neuss jahrzehntelang von der CDU angeführt wurde und dann recht überraschend einen SPD-Bürgermeister es tatsächlich auf den Thron geschafft hat. Auch das hat, glaube ich, viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und die besitzt du. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, du wirst einen guten Weg hinlegen. Ja. Keine Frage.
Vielen herzlichen Dank für die warmen Worte, für die aufmunternden Worte.
Ja, sehr authentisch und real. Auf jeden Fall.
Total, ja. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig und deswegen wollten wir unbedingt auch diese Domina-Fragen mit dir durchgehen. Aber Leute, glaube ich, ein falsches Bild haben und ich plädiere halt wirklich für Toleranz. Und man muss nicht nur akzeptieren, sondern respektieren, dass Menschen Neigungen haben. Und ich bin so froh, in einem Land zu leben, wo wir das tun können, ohne dass es illegal ist.
Ja, und wo wir eine Stunde einfach darüber reden können, ohne dass irgendjemand reinkommt und sagt, nee, jetzt machen wir hier das rote Licht aus. Also Mikrolicht, nicht das rote Licht, was ihr jetzt denkt. Deswegen, das finde ich schon cool. Aber eine Frage, die ist mir seit Anfang an auf den Lippen geblieben und irgendwie, du hast gesagt, jetzt müssen wir irgendwie nochmal auf den Anfang reden, du hast gesagt, mit 12 kam dir die Idee. Aber du hast ja nicht mit 12 deinen ersten Gast gehabt.
Nein, um Gottes Willen. Genau. Das wäre für alle Beteiligten nicht gut gewesen.
Das ist richtig. Und deswegen ist jetzt meine Frage zum einen, wie kam es von diesem 12-jährigen Mädchen dahin und wie war dein erstes Mal? Also dein erstes Mal mit einem Gast.
So peinlich es mir ist, ich erinnere mich nicht an das erste Mal mit einem Gast, sage ich mal so.
Ah, krass.
Ja, ich erinnere mich aber auch nicht an meinen ersten Kuss und überhaupt, also ist halt so, weiß ich nicht, so die ersten Male, ich erinnere mich an aufregende Geschichten, aber wahrscheinlich waren dann diese ersten Male gar nicht so toll und aufregend, dass sie mir in Erinnerung geblieben sind. Aber ich erinnere mich schon, gut, ich habe ja nicht direkt das als Job angefangen, wie gesagt, ich bin ja immer noch auch in der privaten Szene, weil es nun mal auch meine Neigung ist, ne? Ich habe sogar noch vor meinem 12. Lebensjahr gemerkt, so, ich habe zum Beispiel Victor Hugo gelesen, so, ne, Notre Dame de Paris, und da gab es ja Folterszenen und ich habe die mehrmals durchgelesen und noch einmal durchgelesen und irgendwie mir vorgestellt, wie wäre es, wenn ich dann der Folterer wäre, ach, und jetzt dann derjenige oder diejenige, die gefoltert wird. Und irgendwann mal habe ich mich schon gefragt, so, stimmt da vielleicht irgendwas nicht? Warum? Weil das ist halt nicht üblich. Und ich hatte ja auch ähnliche Fantasien oder, ne? Es gibt ja einige Bücher, die dann Stoff bieten. Und deswegen war das ja für mich so praktisch ein Augenöffner. So, okay, jetzt weiß ich, wie das heißt und warum das so ist. Und dann, wie gesagt, sobald ich 18 wurde, habe ich dann auch aktiv angefangen zu suchen, wo ich dann Leute finden kann, die ähnlich denken und ähnlich ticken. War noch schwierig natürlich, wo ich ja bei meinen Eltern gewohnt habe.
Ja.
Also sie wussten sehr lange nichts von.
Wie haben die darauf reagiert?
Ja, die sind nicht glücklich.
Sind sie eher konservativ, was
absolut.
Solche Sachen angeht?
Okay. Ganz, ganz übelst konservativ. Mhm. Also ja, nicht nur was das angeht, also allgemein. Ja. Gut, in Russland Russland ist auch ein sehr ambivalentes Land, ja, muss man ja auch dazu sagen. Also im Untergrund geschieht ja auch was ganz, ganz anderes. Also da ist ja auch so eine Parallelgesellschaft, gab es ja schon auch in den 70ern, 80ern, ne, von den Intellektuellen, ja, die ja auch vollkommen anders halt gedacht und gehandelt haben. Bands, Rockbands, die ja Konzerte in ihren eigenen Häusern oder Wohnungen gemacht haben etc. Und das ist bis heute geblieben, so ein bisschen Underground-Szene und deswegen, und halt, ne, dieses konservative Bild, mhm, und na, am besten reichen Mann heiraten, gute Bildung, damit man ja auch dann selber was bringt. Ne? In Russland war aber auch Emanzipation erstaunlicherweise sehr stark, also allgemein im Kommunismus war ja so, dass die Frauen schon relativ gleichberechtigt, ja, waren. Sie haben auch männliche Jobs ausgeübt und, ja, keiner hat sich gefragt, ob man dann ein In dahinter, na gut, ne, ja, also das ein Gendern. Äquivalent dazu. Mhm. Also dieses ganze Genderismus existierte gar nicht, weil man das halt...
Das hat man gar nicht erst gebraucht.
Genau. Ja. Ja. Gut, es gab tatsächlich erstaunlicherweise nur weibliche Lehrer, mhm, zum größten Teil. Also fast ausschließlich. Ja. In Deutschland war es für mich dann auch so eine Überraschung. So, okay, so viele Männer als Lehrer, Gut, ist halt so, das ist ja in Deutschland wiederum dann bei Erziehern oder, ja, Erzieherinnen halt, ne, dasselbe Problem wie dann halt in Russland bei den Lehrern. Aber ansonsten, in vielen anderen Branchen war das ja eben sehr ausgewogen.
Ist Russlandpolitik auch so ein Thema, mit dem du dich wirklich auseinandersetzt? Oder sagst du, ach, das, ich bin zwar in Russland geboren, aber das ist jetzt nichts, was mich alltäglich beschäftigt?
Ich bin da auch sehr, sehr zwiegespalten. Mhm. Auf der einen Seite, ich weiß, klar, in Russland haben nun mal auch starke Männerkonjunktur. Ist so. Oder, ja gut, doch starke Männer, starke Frauen. Gut, Katharina die Große, ja, war eine starke Frau, hatte auch.
Shoutout an Kathi.
Ja. Aber grundsätzlich, ja klar, es gibt sehr, sehr viele Russen, die unglücklich sind, aber auch einige, die gar nicht so unglücklich sind, wie in Amerika mit halt eben dem guten Donald Trump.
Wie alt warst du, als du nach Deutschland gekommen bist?
Fast 16.
Und du bist jetzt Anfang 30, ne?
Ja, so, ja, Anfang. Ja, okay. So ein paar Jahre sind schon, okay, vergangen. Ich sag mal, ich bin fast 17 Jahre jetzt.
Ja, krass. In Deutschland. Okay. Wahnsinn, ey. Das ist schon ziemlich krass, weil du tatsächlich ja auch eine lange Zeit in deiner Heimat gelebt hast, ne? Das, ja, heißt, du kannst das sehr, sehr gut vergleichen. Ich habe oft das Problem, dass ich bin halt als kleines Kind in Syrien groß geworden, aber ich habe halt nicht so diesen Vergleichswert, weil ich halt dort 7 Jahre verbracht habe und hier in Deutschland schon über 20 Jahre. Deswegen finde ich das cool, dann mit jemandem zu sprechen, der tatsächlich auch mal eine gute Zeit in der Heimat auch wirklich einiges erlebt hat und zur Schule gegangen ist und so eine Sachen. Würdest du nochmal zurückgehen?
Wahrscheinlich nicht. Am Anfang, als ich hierhin verfrachtet worden bin, so wie ich mich gefühlt habe, ja, mich hat ja keiner gefragt. In dem Alter, ja, fragt man sowas ja nun mal nicht. Ja, ja. Wollte ich, sobald ich 18 bin, Koffer packen, wieder zurück, weil was soll ich in Deutschland? Das ist halt, das war mir alles total fremd. Mhm. Und ich kannte nur halt Goethe, eben Faust, ich kannte Kölner Dom, ich kannte die Pinakothek. Mhm. Damit so unbrocken. Damit war so mein Bild von Deutschland war relativ halt so auf bestimmte Dinge, sage ich mal, beschränkt.
Krass, und jetzt machst du Politik.
Und, ja, sitzt mit, ja, ganz vielen Politikern dann tatsächlich im Stadtrat und wirst einiges hoffentlich für diese Stadt bewegen. Weiß das deine Familie, dass du jetzt in die Politik gegangen bist?
Oh, das war doch der große Traum meiner Eltern. Ich glaube, sie haben sich das nur ein bisschen anders vorgestellt.
Die sind jetzt bestimmt stolz wie sonst was, oder?
Weiß ich jetzt nicht so genau. Also sie sagen natürlich, dass sie das ganz toll finden. Ich habe aber auch den Kontakt jetzt relativ beschränkt. Das, mhm, hat einige Gründe, ja, sage ich mal so. Ja. Also es war eine sehr toxische Beziehung, mhm, über Jahre und das hat mir definitiv nicht gut getan.
Ich finde das so beeindruckend und so inspirierend, dass du wirklich so ein total offener Mensch bist und auch so Dinge so sagst und darüber redest, ob es jetzt was Persönliches ist oder ob es mit deiner Arbeit zu tun hat oder vielleicht mit einer eigenen Unsicherheit. Das gibt auch anderen Menschen, glaube ich, schon die Sicherheit, sich auch so ein bisschen in Anführungsstrichen nackig zu machen.
Voll.
Ja, das ist, ich freue mich mega krass auf die Arbeit, die du machen wirst und auch auf den Effekt. Ich kann mir schon vorstellen, dass du einen großen Druck spürst, aber Sascha und ich kennen uns ein bisschen aus, wenn es um diese Kommunalpolitik geht und du, glaub mir, du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Wirklich nicht. Du, ja, musst dir keine Gedanken machen. Und wir können gespannt sein, glaube ich.
Absolut.
Werden wir sehen. Ich bin immer vorsichtig.
So, Sascha, jetzt müssen wir aber eigentlich noch einer unserer Kategorien.
Ja, ich warte auspacken. Die ganze Zeit drauf.
Ja, hau raus.
Es wird Zeit für Klischee-Busters. Aber tatsächlich fällt mir da nur eine große Frage ein und es geht tatsächlich wieder.
Bei Klischees nur eine.
Nee, Klischee-Busters musst du mal erklären.
Naja, es ist so, wir sprechen über Klischees, entweder jetzt in dem Fall, ja, wobei es sind verschiedene Klischees, es sind gar nicht immer Nationalitäten, aber oft. In dem Fall wäre jetzt zum Beispiel bei mir eine der Fragen, was ja immer so ein Klischee ist, Russen vertragen brutal viel Alkohol.
Ja, weil die eingelegte Gurken essen.
Jetzt hauen wir hier aber auch, stimmt das alles?
Ja, also nicht alle, logisch. Ja. Gurken helfen definitiv mit Elektrolyten und so. Ja, ja. Ne? Ist schon eine bewährte Methode. Ja gut, klar. Also ich trinke auch gerne Wodka und so what?
Stimmt das, dass man bei Hochzeiten mit seinem Gegenüber eine ganze Flasche Wodka leer machen muss?
Weiß ich nicht. Nein, also ich habe einen Deutschen geheiratet. Keine Ahnung.
Da ist es eine Flasche Bier, das kriegt man hin.
Ich war hier in Neuss auf dem russischen Weihnachtsfest. Das war so eine Art Gala, die hier gemacht wurde. Unter anderem stand... war dahinter jemand, der hier in Neuss eine tragende Rolle hat. Und das war mega, mega cool, weil die auch so russische Folklore dann hatten und so, also richtig mega Programm aufgezogen haben. Und es gab wirklich an jedem Tisch, an der Theke, überall in diesem Raum gab es so kleine Schalen mit so eingelegten Gürkchen drin, weil sie halt alle natürlich Wodka getrunken haben. Und es waren wirklich sehr, sehr, sehr wenig Russen auf dem russischen Weihnachtsfest. Es waren alles Neusser Größen irgendwie, die hier unterwegs waren. Und ich dachte mir, wow, Leute, ihr könnt das alles gar nicht vertragen. Aber ich weiß nicht, ob sie es vertragen haben, weil ich definitiv die war, die zu viel Wodka getrunken hat und dann schnell nach Hause gehen musste. Aber ich hoffe, sie haben es alle geschafft.
Was vermisst du an Russland?
Meine Heimatstadt. Also sie fehlt mir. Ich träume auch sehr oft so, dass ich halt durch die Straßen von St. Petersburg laufe. Ich liebe sie einfach. Für mich ist es halt so wirklich... Die schönste Stadt.
Nach Neuss. Also.
Genau. Aber wie gesagt, also für mich natürlich ist es, ja, also Verlust von der Heimat würde ich jetzt als zu hart empfinden. Hm. Ich habe jetzt auch keine Menschen, die ich da so vermissen würde oder so, die ich da halt in dem Sinne so zurückgelassen hätte und so weiter und so fort. Deswegen ein bisschen Lebensgefühl vielleicht so. Ja, die hat ein anderes Lebensgefühl.
Definier das mal.
Ja, die Deutschen planen halt alles und muss alles, ne, so durchdacht und korrekt. Und bei uns sagt man so, wird schon irgendwie.
Ja.
Und irgendwie wird's ja.
Ja, ja, das ist so.
Aber die Rheinländer, also im Rheinland, beziehungsweise especially in Köln, sagt man ja auch, es hätte noch immer Jote Jange. Also ich glaube, die Rheinländer sind dann nochmal so ein bisschen, nochmal ein bisschen lockerer. Aber an sich gebe ich dir recht. Also
wir sprechen doch auch über die Rheinländer.
Die Rheinländer glauben es vielleicht.
Ja. Ich sehe das genauso.
Oder zu Karnevalszeit sind sie es vielleicht. Aber viele sind es ja trotzdem nicht.
Ja, ja. Nee, ich sehe das ehrlich gesagt genauso. Das ist diese Mentalität, wo man einfach, also so eine gewisse Souveränität auch irgendwie, ne, das Gefühl zu haben, das wird schon irgendwie funktionieren. Weißt du, Julia, das Komische ist, ich habe mich schon immer sehr krass auch zur russischen Kultur hingezogen gefühlt oder ich habe sehr viele Parallelen entdeckt. Das, so empfinde ich das zumindest. Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, das hat, glaube ich, nicht nur was konkret mit Russland zu tun, unheimlich gesellige Menschen sind. Und ähnlich wie bei den Arabern wird auch sehr viel draußen gegessen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich Zufall war. Aber das ist, ich habe wirklich den Eindruck gehabt, dieses Zusammensein, dieses Gemeinschaftsgefühl ist irgendwie ein ganz anderes als hier in Deutschland.
Das stimmt definitiv. Problem ist nur, ich bin da anders. Mhm. Also für mich ist das eher befremdlich. Ich bin auch eher ein zurückhaltender, so introvertierter Mensch, würde ich ja gar nicht sagen, weil ich ja über Dinge rede und auch locker mit vielem umgehe und auch halt
du zeigst,
an Leute herantreten kann.
Ja.
Aber auf der anderen Seite bin ich trotzdem reserviert. Mhm. Ne? Also für mich alleine, ich habe jetzt auch nicht unbedingt einen riesen Freundeskreis, also so gut wie gar keinen. Aber es ist auch schon okay so.
Ja, ja.
Und deswegen, Geselligkeit ist nicht so meins. Aber auch in der Gothic-Szene ist es ja so, dass viele halt in ihren kleinen Grüppchen bleiben oder ne, auch distanziert. Also ne, das ist halt auch ein bestimmtes Lebensgefühl, aber auch... Ja, russische Menschen, das ist so schwierig, wie so, ja, wir sind deutsche Menschen, wir sind russische Menschen. Deutschland, frag mal, wie ein Bayer und frag mal, wie ein Hamburger ist. Wir sind ja auch zwei vollkommen unterschiedliche Menschen.
Absolut.
Total. Aber ich weiß nicht, wie ist das dann in Syrien? Gibt es da auch so Unterschiede? Ist ja ein kleineres Land. So,
das stimmt, oder? Das ist ein kleines Land, aber der Vorteil an Syrien ist, also ich spreche über Syrien und habe das Syrien vor dem Krieg im Kopf natürlich. Das ist halt ein Land mit vielen verschiedenen Ethnien. Also es fängt schon damit an, es sind ja nicht nur alles Araber, die dort leben. Ne? Wir haben viele verschiedene Religionen. Es gibt, ich bin zum Beispiel in einem christlichen Viertel geboren worden. Ich gehöre keiner Religion an. Auch das gibt es natürlich bei uns. Im Vergleich zu anderen arabischen Ländern ist das tatsächlich ein sehr kosmopolitisches Land eigentlich oder eine sehr bunte Gesellschaft. Und ich weiß nicht, ich hatte den Eindruck, es gibt sehr viele gefühlt Parallelen mit der nicht unbedingt russischen Kultur, aber alles, was so aus der ehemaligen Sowjetunion kommt. Vielleicht täusche ich mich da auch tatsächlich, aber ich habe das schon gespürt, muss ich sagen.
Gut, klar, weil vor allem da ja auch Sowjetunion gab es, Aserbaidschan, Usbekistan etc. Ja. Da sind ja auch und auch manche Gebiete, die ja auch Altai und so, buddhistisch, muslimisch, das ist ja auch alles zusammengewürfelt worden und auch ne, so eine Zwangsehe eingegangen.
Das stimmt.
Aber, das beschreibt es ganz gut.
Aber ich muss auch zugeben, meine Eltern waren Marxisten, also habe ich mich vielleicht deswegen...
Wow!
Kam nachher so vielleicht ein bisschen diese Connection, die ich gespürt habe.
Ja, aber das kann ich mir gut vorstellen.
Krass, ich bin sehr gespannt, Julia, was du alles anstellen wirst in Neuss und wie es für dich weitergeht. Du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Ich glaube, das größte Geschenk, was du gemacht hast, ist vielen jungen Menschen, glaube ich, auch in Neuss, erstmal zu sagen, es gibt einen Stadtrat. Ist kein Witz. Ich glaube, viele junge Leute wissen das gar nicht, verstehen gar nicht, wozu dieses Gremium da ist und was der Sinn dahinter ist. Und von daher hast du schon eine sehr, sehr gute Fleißarbeit geleistet.
Du bringst mich jetzt auf einen Gedanken. Das habe ich ja damals erfahren, frisch nach Deutschland gekommen, darüber, dass wir ein Projekt hatten, Kommunalpolitik in die Schulen. Das ist es eben. Vielleicht sollte man ein neues sowas machen.
Ja, vielleicht ist das dein erstes
das
große Projekt.
Ja.
Wow, und es ist entstanden bei Schei und Rauch.
Und weißt du, was wir dir versprechen? Wenn du irgendwann die Hilfe von uns beiden brauchst, wir werden gerne dich unterstützen, wenn es irgendwann soweit ist und du sagst, ich habe da eine Idee für ein Projekt an Neusser Schulen und möchte das umsetzen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, nochmal über die Partei von, über die Arbeit von die Partei zu sprechen und eben diesen, auch diesen Unterschied klar zu machen. Ne? Das ist ernsthaft gemeinte Arbeit und es ist halt nicht nur zum Spaß da, sondern es dient den Leuten, den Spiegel vorzuhalten. Und von daher freue ich mich auf ganz viel, was du anstoßen wirst, hoffentlich.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, und viel Erfolg. Möchtest du eigentlich noch deinen, nennt man das Künstlernamen, möchtest du ein bisschen Werbung für dich machen?
Du hast eine coole Instagram-Seite zumindest, das habe ich schon abgecheckt.
Ja, das ist aber tatsächlich nur für Model-Geschichten. Mhm. Also damit model ich.
Okay.
Aber das ist super. Also wenn ganz tolle berühmte Fotografen.
Okay, wie heißt du bei Instagram?
Vivian Vane.
Okay. Und das ist auch der Name, mit dem du deine Gäste versorgst?
Nein.
Hast du da irgendwie einen Namen oder bist du
das
einfach?
Das würde ich jetzt nicht. Die, die es interessiert hat, haben es eh schon rausgefunden, wie die so Zusammenhänge sind. Und für die anderen, die lasse ich ja diese Ratearbeit leisten.
Eine letzte Frage habe ich tatsächlich doch noch. Julia, stell dir vor, einer deiner Ratskollegen kommt irgendwann auf dich zu und bittet dich darum, dass er ein Gast ist bei dir. Würdest du zusagen und sagen, ja, kein Problem? Oder würdest du sagen, nee,
ich würde
eine
sehr gute Kollegin empfehlen.
Sehr gut.
Sehr diplomatisch auch.
Ja, sehr diplomatisch und sehr gut nach vorne gedacht. Julia, es hat mega Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank für deine Zeit. Ja. Wir werden das Ganze weiter beobachten und euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, was Julia hier so anstellt. Sascha, wir machen jetzt Feier. Einfach.
Ja, warte, du musst auch noch Tschüss sagen.
Ich sage das wie Daniel und ich komme aber auf die Versprechen zurück. Ne?
Unbedingt.
Also das lasse ich nicht so stehen.
Okay, ciao.